Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Bedachtsam leben macht mir Missvergnügen. Das klingt recht modern. Geschrieben wurde das aber vor über 450 Jahren von der französischen Renaissance-Dichterin Louise Labé. Für manche ist das eine der ersten Feministinnen. Auf jeden Fall war sie eine außerordentlich gebildete, literarisch beschlagene und auch mutige Frau. Das zeigen ihre Liebesgedichte und andere Texte von ihr. Und die können wir jetzt lesen, dank der Übersetzerin Monika Fahrenbach. Die ist jetzt in Tübingen für uns im Studio. Guten Tag, Frau Fahrenbach.
Guten Tag.
Der Sezession Verlag, der bringt eine neue Reihe mit Literatur von Frauen aus der frühen Neuzeit heraus. Und Ihr Band mit den Texten von Louise Labé, der ist jetzt der erste in dieser Reihe. Wie ist das denn für Sie jetzt, mit Ihren Übersetzungen diese Reihe zu eröffnen?
Also ich freue mich natürlich, dass Louise Labé auf diese Art hier wieder bekannt wird, nicht? Denn es ist eigentlich unverständlich, dass es so gar keine Resonanz in Deutschland gab. Und vor allen Dingen ist der Widmungsbrief sehr geeignet, solch eine Reihe zu eröffnen, der ja das ganze Programm eigentlich enthält, nicht? Was diese Reihe dann umsetzen will.
Der Widmungsbrief ist gleich der erste Text in dem Buch von Louise Labé, der jetzt auch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde, eben von Ihnen. Dann, wenn Sie sagen, das ist eigentlich ein guter Auftakt für diese Reihe, dann sagen Sie uns doch bitte, worum geht es in diesem Widmungsbrief? Warum eignet sich das als Programm für so eine Wiederentdeckungsreihe?
Ja, in dem Widmungsbrief schreibt sie direkt, da die Zeit gekommen ist, wo die strengen Gesetze der Männer die Frauen nicht mehr daran hindern, ich kann es schon auswendig, sich der Wissenschaft und Forschung zu widmen. So etwa scheint es mir, dass diejenigen, die unter uns, die das können, sich diesem ehrbaren Tun auch widmen sollten. Dieser Aufruf zur Emanzipation, die Damen sollten ihren Geist ein wenig über ihre Spinnrocken und Klöppel erheben und in Künsten und Gelehrsamkeit mit den Männern wetteifern, wodurch auch, Zitat, die Männer mit mehr Sorgfalt und Eifer das Studium der schönen Wissenschaften betreiben werden, aus Angst, sich zu ihrer Schande von denen überflügelt zu sehen, denen gegenüber sie in fast allen Dingen immer ihre Überlegenheit behauptet haben. Zitat Ende.
Sie können ja den ganzen Text auswendig.
Ja, habe ich so oft gelesen. Nein, dieses Zitat habe ich mir auch aufgeschrieben für alle Fälle. Aber ich kann es auswendig. Und sie schlägt dann vor, die Damen sollten sich also lieber mit ihrem Wissen und mit dieser Ehre als mit Ketten, Ringen und aufwendigen Kleidern schmücken. Und es folgt noch eine sehr scharfsinnige Analyse über die Befriedigung, die man durch das Schreiben und spätere Wiederlesen des Geschriebenen gewinnt oder findet. Denn, das ist auch ein Zitat, denn die Vergangenheit erfreut uns und bereichert uns mehr als die Gegenwart. Die also, Lust der Empfindungen schwindet jedoch unaufhaltsam dahin und kehrt niemals wieder. Nicht? Und aber im Schreiben sieht sie die Möglichkeit, dass man zu dem gleichen Ausgangspunkt zurückkehren kann und zu derselben Befindlichkeit wie früher und das dann beurteilen kann.
Man muss sich immer wieder dabei vor Augen halten, wir sind hier Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Jahr 1555 hat Louise Labé diese Texte veröffentlicht. Also für solche Emanzipationsaufrufe ist das extrem früh in unserer europäischen Geschichte. Ja. Und wenn Louise Labé da auch andere Frauen ermuntert, die Männer eben, wie sie es uns erzählt haben, an Gelehrsamkeit zu übertreffen, sich mit Kunst zu beschäftigen, mit Wissenschaft, mit dem Schreiben. Deutet das auch darauf hin, wenn sie sich da an andere Frauen wendet, dass Louise Labé durchaus in einem Netzwerk von Frauen gelebt hat, dass es auch andere Frauen gab, die sich auf ähnliche Weise wie sie geäußert haben?
Also es gab ja in Italien Gaspara Stampa und Vittoria Colonna. Und das waren zwei Dichterinnen, die auch eben im petrarchistischen Stil geschrieben haben, was nicht selbstverständlich war. Denn eigentlich hatte der Petrarchismus die Rolle des Werbenden nur für den Mann vorgesehen. Das war nicht schicklich in der damaligen Zeit, dass eine Frau einen Mann umwarb.
Also das ist die Dichtung in der Nachfolge von Francesco Petrarca, dem großen Italiener. Hm?
Ja. Und diese beiden hat sie vermutlich gekannt. Aber dennoch ist ihr Zyklus was ganz Eigenes. Sie hat eine sehr eigene, persönlich wirkende Ausdrucksweise, eine sehr schlichte, direkte Sprache. Und es wirkt sehr unmittelbar, obwohl das ja Gedichte sind, die einem festen Kanon folgen, also festen Gesetzen auch, nicht? Also bestimmte Dinge werden abgehandelt. Die tauchen in ihrem Kanon auf, das war üblich im Petrarchismus. Und es ist ein Missverständnis, wenn man sie als Erlebnisdichtung deutet.
Wenn Sie jetzt von diesem Zyklus sprechen, dann meinen Sie 24 Sonette von Louise Labbé, die auch schon mehrfach ins Deutsche übersetzt worden sind. Also die konnte man tatsächlich schon früher kennen. Wie ist das denn bei Ihnen selbst? Seit wann kennen Sie denn die Gedichte von Louise Labbé?
Ich kenne die Gedichte von Louise Labbé durch die Übersetzung von Rilke schon sehr lange. Aber es war so, dass ich einen Freiburger Romanist, nachdem ich die Baudelaire-Übersetzung abgeschlossen hatte und nach einem neuen Text Ausschau hielt und ihm das erzählte, und da machte er den Vorschlag, ich sollte doch Louise Labbé übersetzen. Und ich wies das erst von mir und sagte glatt, ich bin doch nicht größenwahnsinnig. Und dann meint er nur, sehen Sie sich's mal an.
Also nicht größenwahnsinnig, meinen Sie jetzt, weil eben
mit Rilke zu konkurrieren.
Rainer Maria Rilke quasi dann, ja, Ihr Konkurrent gewesen.
Das klingt also so großartig, aber ich habe es mir dann angeschaut und habe gemerkt, dass Rilke die verlassene Geliebte, das war ein Prototyp für ihn, seinen Vorstellungen einordnet. Und dass für ihn die Liebe letztlich nur ein Anlass ist, um über den Geliebten hinauszuwachsen. Während Louise Labbé sich mit dem Geliebten rechtend und klagend und auch ironisch auseinandersetzt. Louise Labbé schreibt, ich bitte also, töte den Skorpion, töte nur den Überdruss, erhalte dieses liebe Sehnen mir, weil ich sonst unausweichlich sterben muss, sonst. Sie möchte also diesen Schmerz erhalten haben und es nicht aufgeben, während Rilke schreibt, es bleibt kein Ausweg mehr. Es wird mich töten. Da ist gleich eine letzte Konsequenz eingebaut. Und das charakterisiert den Rilkeschen Zyklus.
Also Sie wollten sich nicht an Rilke messen, haben das aber diese Aufgabe doch auf sich genommen gewissermaßen. Aber was hat Sie denn an den Gedichten selbst interessiert, begeistert? Was fanden Sie toll an diesen Gedichten, sodass Sie die Übersetzung angegangen sind?
Ich fand sie unglaublich faszinierend. Also sie hatten eine unmittelbare Wirkung, obwohl es ja wirklich eine Kunstdichtung ist. Sie dürfen nicht als Erlebnisdichtung missverstanden werden, was ja oft zum Verhängnis wurde, nicht? Sie wurde dann als leichtfertige Frau beschimpft und so weiter. Und ich muss sagen, das reine Lesen fand ich faszinierend, nicht? Sie hat eine Gabe, Dinge ganz schlicht und dadurch sehr intensiv auszudrücken. Und es wirkt, als sei es ganz natürlich und unmittelbar. Aber es ist natürlich enorm kunstfertig. Und die Schwierigkeit war ja, dass es in der damaligen Gesellschaft eben nicht schicklich war, dass eine Frau einen petrarchistischen Liebeszyklus schrieb. Und sie musste eine Vorgabe machen, nämlich dass der Geliebte Versprechungen gebrochen habe und Liebe schwüre. Und das gab ihr das Recht, ihn zur Rede zu stehen und seine Liebe einzuklagen. Aber dadurch wird dieser Zyklus natürlich auch viel vielseitiger und differenzierter als im männlichen Petrarchismus, nicht? Wo der Geliebte, die eben immer nur sich an die unnahbare Geliebte wendet, aber es kommt keine Reaktion von ihr, nur indirekt. Und es ist nicht dieser Wechsel von Empfindungen, die sie ausdrücken kann, also Hoffen, Bangen, Enttäuschung, Klage, Verzweiflung, Empörung, dann auch mal wieder Liebeserfüllung und dann sogar Ironie. Das ist ja überhaupt eine ihrer Stärken. Diese ironische Distanz, die zieht sich eigentlich durch ihr ganzes Werk. Aber das hat offensichtlich den Neid von manchen Herren erweckt, die in ihr dann eine Courtisane Lyonnaise sahen.
Weil sie aus Lyon kam, deswegen
ja,
Lyonnaise.
Ja, ja, aber es kam auch von ihren Kollegen, die dann teils unterstellten, das sei naive Dichtung. Und es war schwierig, ihre hohe Begabung anzuerkennen, offensichtlich.
Ich weiß nicht, haben Sie sich versucht vorzustellen, jetzt in der Auseinandersetzung auch mit Ihren Texten? Was haben Sie sich für ein Bild von dieser höchst ungewöhnlichen Frau Louise Labbé gemacht?
Also das Bild selber, das überliefert, ist eine wunderschöne Frau, eine auffallend schöne Frau. Das ist doch ganz beachtlich. Sie trat immer selber für sich ein.
die Dichterin Louise Labé. Das Buch, das wir jetzt lesen können mit ihren Werken, das heißt Torheit und Liebe, die Werke der Louise Labé, eine deutsch-französische Ausgabe, übersetzt aus dem Mittelfranzösischen von Monika Fahrenbach, im Sezession Verlag erschienen, mit gut 200 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Frau Fahrenbach, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Danke ebenfalls.